mit Thies. Mit Thies.
Nick Schenker ist einer der bekanntesten Barkeeper und Cocktailmixer in Deutschland, immer wieder im Fernsehen zu sehen. Sein Buch, in dem er seine liebsten Cocktails zusammengestellt hat zum Nachmachen, das heißt Shake It Easy. Herzlich willkommen.
Ja, schön hier zu sein. Vielen Dank.
So, der Name ist natürlich nicht echt. Ne? Ist natürlich nicht echt. Ne?
Also ganz streng genommen ist er wirklich nicht echt, weil eigentlich heiße ich Nicholas. Also ist mit der englischen Schreibweise mit CH.
Das lassen
aber
wir noch durchgehen.
Niemand nennt mich so. Also Nick, seit ich denken kann, heiße ich Nick oder reagiere ich auf den Namen. Und Schenker ist tatsächlich, der Name ist Programm bei mir.
Ja, einer, der gerne einschenkt. Natürlich hörst du das dauernd. Kein Mensch glaubt dir das, dass der echt ist.
Ja, das ist wirklich so. Also, ach komm, Künstlername, Nick Shaker und Ausschenker und was man so alles damit verbindet. Aber nee, also es kommt ja eigentlich aus dem Indischen es wird eigentlich Shankar ausgesprochen.
Ah, da kennen wir Ravi Shankar.
Ravi Shankar, genau.
Was hat der nochmal gespielt für Instrumente?
Eine Sitar.
Eine Sitar, ne?
Genau.
Ja. Ravi Shankar. Ja. Und Nora Jones?
Nora Jones ist die Tochter.
Die Tochter von ihm.
Genau.
Ja, also er ist eine Legende, eine Weltlegende eigentlich.
Ja, da will ich noch hin, ne? Ist noch ein weiter Weg, glaube ich. Aber.
Die Schankerste, also ein ganz großes Ding. Was heißt es? Also dein Vater kommt aus Nepal, deine Mutter ist Deutsche.
Richtig, ganz genau.
Und also, Shankar bedeutet was? Bedeutet ja immer was.
Also ich wünschte, ich könnte auch irgendwie sagen, ja, es bedeutet aufgehende Sonne oder so, aber es hat insofern, soweit ich weiß, keine Bedeutung. Also das hat ja früher so ein bisschen so dieses Kastensystem irgendwie erklärt, ne? Ja. Und ich weiß, dass es irgendwie ein brahmanischer Name ist. Mhm. Das heißt, was auch immer das heißen mag. Also man merkt, ich bin selber leider, ich bin einfach sehr eingedeutscht auch, beziehungsweise ich bin selber ein Cocktail, ja. Also ich bin in England geboren, mein Vater ist ursprünglich in Darjeeling geboren, hat aber nepalesisch-tibetanische Vorfahren, dann ist da noch ein bisschen Bhutan mit drin, meine Mutter ist deutsch mit schlesischen Wurzeln. Ja, man merkt, Kosmopolit.
Und jetzt kriegst du erstmal einen richtig guten deutschen Kaffee.
Ja, sehr schön. Dann probier ich direkt mal. Lecker.
Herrlich. So. Also, du bist einer der größten Experten für das Mixen von Cocktails. Du hast auch das ganze Gerödel auch mitgebracht.
Ja, klar. Aber
wie heißt das bei euch im Fachjargon? Das ist nicht Gerödel, sondern wie heißen deine Instrumente? Alles, was du brauchst zum Mixen?
Ja, man sagt ja Equipment und im Prinzip ist das mein Mise en Place, was ich ja gleich hier mache. Also meine Vorbereitung für die Drinks. Ja.
Mise en Place klingt gut.
Klingt besser.
Ne? Klingt ja nach Wein, finde ich. Also.
Ja, stimmt.
Mise en Place.
Ja.
Bevor du angefangen hast, das Ding wirklich hauptberuflich zu machen und mittlerweile bist du regelmäßig im Fernsehen auch zu sehen. Hast du erstmal versucht zu studieren, was die Eltern natürlich wahnsinnig gefreut hat. Ne? Also, und dann noch ein Wirtschaftsstudium, das macht sich eigentlich immer gut beim Jungen. Wie lange hast du durchgehalten?
5 Jahre, viel zu lang.
Entschuldigung, aber ohne Abschluss.
Ohne Abschluss.
Nee, das geht nicht. 5 Jahre und dann ohne Abschluss, Nick. Das ist vergeudet.
Ja, das ist immer echt interessant. Ne? Also ich bin jetzt natürlich im Auftrag der Liebe unterwegs, auch bei First Dates. Insofern vergleiche ich das auch jetzt einfach in diesem Fall mit der Liebe. Das ist wie eine Beziehung, in der man irgendwie 5 oder 10 oder 20 Jahre steckt und sagt, eigentlich läuft's seit Ewigkeiten nicht mehr, aber jetzt habe ich so viel Zeit und Energie da reingesteckt, jetzt ziehe ich es einfach durch. Mhm. Und das ist genau falsch. Ja, also ich behaupte, wenn man irgendwie unglücklich im Leben ist, dann muss man das hier und jetzt ändern.
Aha.
Und ja, dafür habe ich leider 5 Jahre gebraucht, um auf diese Weisheit zu kommen. Aber habe dann tatsächlich den Schlussstrich gezogen 2005 und bereue keinen einzigen Tag. Das war der Wendepunkt meines Lebens.
Wann war der Punkt gekommen? Also welcher Moment war es genau, als du wirklich nach 5 Jahren beschlossen hast, jetzt lasse ich es aber doch ganz sein? Spät.
Ja, also daran erinnere ich mich sogar sehr, sehr gut. Mhm. Also ich saß in der Uni in einer sehr wichtigen Vorlesung und bekam einen Anruf. Mhm. Und bin drangegangen und es war ein Barkeeper-Kollege, der gesagt hat, Nick, du musst mir echt aus der Scheiße helfen. Ich habe einen Job zugesagt und ich kann ihn nicht annehmen. Kannst du für mich einspringen? Mhm. Und ich dachte, eigentlich ist diese Vorlesung echt wichtig, aber hey, was soll's, ich mache den Job, so aus Goodwill. Bin dann da gewesen und dieser Job war zufällig für einen sogenannten Cocktail-Caterer. Das war das erste Mal, dass ich hier mit in Berührung gekommen bin, weil es war sowas wie ein Food-Catering, nur dass er das Ganze mit Getränken gemacht hat. Er hat seine Bar mitgebracht, sein Equipment, sein Eis, seine Gläser und hat im Prinzip vor Ort für einen Firmenkunden Cocktails gemixt.
Mhm.
Und das hat mich total fasziniert, dass es überhaupt sowas gibt. Ja? Und witzigerweise war der Kunde hat 4 Jahre später eine Bar aufgemacht. Das halten wir jetzt einfach mal so im Hinterkopf. Ich habe weiter für diesen Cocktail-Caterer immer wieder Aufträge gemacht. Und irgendwann dachte ich mir, boah, das ist genau mein Ding. Ja, also er hat mir viel gezeigt auch, und ohne dass es jetzt irgendwie eingebildet klingt, viele Kunden haben gefragt, wo kann man dich buchen? Mhm. Und ich will dich. So, und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich starte mal mit meiner eigenen Firma. Das war dann 2005 tatsächlich. Und derjenige, für den ich diesen ersten Job gemacht habe, hat später eine Bar aufgemacht und hat gesagt, hey, ich stell dich ein als Barchef. Mhm. Und somit hatte ich meine Sicherheit. Ich konnte da mein festes Geld verdienen, und ja, die Firma dümpelte erstmal so ein bisschen vor sich her und hatte den Deal halt mit ihm, wenn ich einen Job reinbekomme, dass ich frei bekomme und das, die Zeit hinten dran hänge. Aber irgendwann stand ich jedes Wochenende vor der Matte und habe gesagt, ich brauche frei. Ja. Dann habe ich mich komplett 2008 entschieden zu sagen, ich mache nur noch das, nichts anderes.
Gab es irgendeinen Dozenten, der versucht hat, dich zurückzuhalten? Ja, Herr Schenker, machen Sie doch bitte noch zu Ende, Sie haben doch nicht mehr viel.
Du, das war anonym in Düsseldorf, in der Uni, ja. Und deswegen ich bezweifle, dass mich überhaupt jemand da bemerkt hat, ja. Oder dass ich überhaupt gegangen bin an dem Tag.
Wärst du denn ein guter BWLer geworden dann letztendlich?
Ne? Ganz klare Antwort, nein. Also ich habe mich immer für Wirtschaft interessiert. Ich interessiere mich immer noch für Wirtschaft. Ich habe auch wirklich viel mitgenommen und bereue auch nicht die Zeit. Mhm. Aber ich war einfach so ein Durchschnitts-BWLer, ja. Ich war wirklich jemand, der nach dem Abitur plötzlich da stand und sagte, huch, wo ist die Zeit hin? Was soll ich jetzt machen? Machst du mal irgendwie ein Wirtschaftsstudium. Mhm. Aber ich behaupte, ich wäre einfach einer von vielen gewesen, ja.
Warst du denn auch so ein Junge, der gerne gekocht hat? Wo die Mutter sich gefreut hat, dass der Junge, ja?
Ja, das ist interessant, dass du das fragst. Also es ist wirklich, eigentlich sind alle Barkeeper-Kollegen von mir auch gute Köche. Ja? Oder dieses Verhältnis ist witzigerweise immer so ein bisschen, sag ich mal, von den Klischees umgeswitcht. Ja, also ich bin zum Beispiel derjenige, der zu Hause kocht. Ja, oder und so diese Handwerksarbeiten, so das mache ich nicht, das kann ich nicht, das habe ich nie gelernt. Also ich bin eher so für die kreativen, filigranen Sachen irgendwie zuständig. Mhm. Und es macht mir auch Spaß, also muss ich ehrlich sagen.
Ja, also wir sind gespannt. Es ist zwar noch früh, aber vielleicht gibt es irgendwas, was man auch schon in der Frühe zu sich nehmen kann. Du hast ja echt viel mitgebracht. Also das sind ja gleich so ein paar Paletten hier.
Ja, ich habe einfach gedacht, ich bringe mal so das Repertoire mit, zumindest von den Sachen, die ich mit habe. Und dann können wir gleich spontan entscheiden, was wir machen.
Na klar, da machen wir eine schöne Instagram-Story draus. Sie können sich angucken, was er alles dabei hat, wie er mixt und wie die Drinks natürlich aussehen. Denn Aussehen ist ja etwas ganz Entscheidendes, oder?
Ja.
Nicht so wichtig wie Geschmack vermutlich, aber gleich danach, oder?
Absolut. Also du willst natürlich alle Sinne ansprechen, ja. Also es fängt an von dem Glas, die Deko, wobei die Deko auch, sag ich mal, so ein bisschen minimalistischer sein darf.
Ja.
Also ich stehe auch nicht so auf so einen Obstsalat, sag ich mal, oder so einen geschnitzten Früchte-Papagei am Glasrand.
Ja.
Das muss nicht sein, aber einfach nur, dass es so ein bisschen den Drink unterstützt.
Ja.
Aber klar, ein schönes Glas, schöne Eiswürfel, eine schöne Schaumkrone obendrauf, das Aroma.
Ja.
Oftmals benetzen wir, sag ich mal, die Oberfläche mit Zitrusölen, ja, von der Schale.
Ja.
Die Nase trinkt mit. Also wie gesagt, alle Sinne werden angesprochen.
Gibt es bei dir den Profi auch Schirmchen auf dem Cocktail?
Um Gottes Willen. Wobei, du wirst lachen, es ist ja wie bei allem in der Mode, ne? Ich meine, jetzt sind ja gerade wieder irgendwie so Plateauschuhe hier aus den 90ern wieder zurückgekommen.
Ja.
Es gibt witzigerweise auf der letzten Barkeeper-Messe in Berlin, auf der großen, auf der ich war, habe ich viel so diesen 80er-Kram wieder gesehen, ne? So mit Lametta und Cocktailschirmchen. Und das ist schon fast irgendwie sarkastisch gedacht, aber vielleicht kommt es ja wirklich wieder.
Und der Laie an sich würde natürlich dann immer so eine kleine Zitronenscheibe aufschneiden und würde sie so über den Glasrand stülpen.
Oh.
auch No-Go für den Profi?
Oh, also sag ich mal so, ich will jetzt nichts schlecht reden, ja. Also aber es ist einfach so ein bisschen
Klischee auch irgendwie.
Klischee, ein bisschen oldschool. Also da gibt es schönere Varianten. Aber wie gesagt, also Deko, das muss ich nochmal betonen, ist für mich auch, kann gerne minimalistisch sein.
Ja? Okay.
Also einfach eine aufgerollte Zitronenzeste ist auch vollkommen okay.
Ja.
Also da muss jetzt nicht irgendwie so ein Kunstwerk draufhängen.
Und hast du auch Deko dabei heute Morgen?
Ich habe auch ein bisschen was dabei.
Dann sind wir gespannt. Also das ist modernes Barkeeping.
Ganz genau.
Modernes Cocktailmixing. Ja, dann holen wir das ganze Zeug mal rüber.
Ja, gerne.
Machen wir kurz Musik und dann legen wir los.
Sehr cool, freue ich mich.
Wir sind zurück mit Nick Schenker, der Mann für perfekte Drinks mit und ohne Alkohol. Das ist nämlich der Untertitel zu dem Buch, das ganz du geschrieben genau. hast. Shake it easy. Shake it easy. So, Nick hat das ganze Equipment mitgebracht hier und wird einfach zwei Cocktails machen. Wir halten das auch für die Instagram-Story fest. Schauen Sie sich an, wie schön das dann aussieht. Ich war schon sehr beeindruckt. Du hast dein eigenes Eis dabei.
Genau.
In so einer großen Styroporbox.
Ja.
Jetzt hast du mir erzählt, du bist seit Tagen unterwegs und das Eis bleibt auch über Nacht in dieser Styroporbox und es schmilzt nicht. Nicht mal nach Tagen?
Also ich habe jetzt seit Sonntag bin ich unterwegs ja. und wir haben ein einziges Mal nochmal nachgefüllt. Und tatsächlich gibt es eine Eisqualität. Ja, also Ach. Man spricht von sogenannten Volleiswürfel.
Ja.
Ja, das sind diese Würfel, die im Prinzip auch komplett zu sind und nicht diese Hohlkegel,
ja,
wo genau. man sozusagen den Finger reinstecken kann, weil die sind, wenn man die shaket, dann zerplatzen die direkt und der Drink ist verwässert.
Alles klar.
Und wenn der Eisblock massiv ist, dann hat man auch länger was davon, wie man sieht.
Ja, krass. Also, ey, das sollten sich mal die Pizza-Services sollten
ja?
sich
mal,
ey, die Pizza, Stimmt. wenn die ankommt in der Styroporbox, ist sie manchmal schon fast kalt.
Ja.
Warum funktioniert das da nicht so gut?
Naja, das ist ja das umgekehrte Prinzip. Die muss man ja warm halten. Ne?
Ja, aber ist das ja. schwieriger, für eine Styroporbox etwas warm zu halten, als es kühl zu halten?
Das ist eine verdammt gute Frage, aber ich würde sagen ja.
Na, okay.
Ich würde sagen ja. Ich würde sagen, wir können länger was kalt halten, als was warm halten.
Dann macht das ja. Sinn.
Okay.
Was ja, machst du für Drinks?
Mal. Also, ja. ich mache jetzt einen alkoholfreien Virgin Apfel Mojito.
Ja, also er klingt schon mal nicht alkoholfrei
mit Virgin. Virgin ja. und dazu schneide ich mir so ein paar Ingwer-Scheiben.
Ingwer ist immer gut.
Ingwer ist immer gut und gerade so, wo es jetzt so ein bisschen kälter wird, es dauert ja ein bisschen mit der Kälte, ne?
Ja.
Also irgendwie habe ich das Gefühl, es kommt nicht so wirklich. Also ich finde es hier zum Beispiel bei dir echt warm.
Ich weiß, in diesem Studio. Ich glaube, die Klimaanlage ist ausgefallen. Okay. Es ist nämlich hier echt warm. Aber ein bisschen Baratmosphäre, ne?
Für ja, das stimmt.
Also, Wärme, Hitze der Nacht. Am Morgen.
Ich habe hier jetzt mein Ingwer reingeschnibbelt und jetzt nehme ich sehr ungewöhnliche Cocktails, wie ich finde, ja. aber 2 Barlöffel Apfelkompott.
Das wird sich Apfelmus.
Apfelmus
auf Ingwerscheiben.
Das ist, glaube ich, das Feingesiebtere, ne? Genau, jetzt gebe ich dem Ganzen noch eine kleine Süße. Ich gebe dem noch ein bisschen Zimtsirup hinzu.
Ja.
Kriegt man auch eigentlich im Supermarkt gerade zur Zeit. Kann man jetzt so einen Kaffee mit flavern.
Mhm.
Und jetzt nehme ich hier meinen Mörser und
Richtig.
Das drück das Ganze ein erstes Mal an.
Wobei sich die Ingwerscheiben ja sehr schwer zermörsern lassen, oder?
Wir wollen im Prinzip nicht, dass die kaputt gehen, sondern ja. wirklich nur so ein bisschen so diese Schärfe abgeben.
Mhm.
Und da reicht tatsächlich so ein Andrücken.
Ja.
Und jetzt mache ich das in einem zweiten Schritt ganz bewusst. Also Kräuter, die zermatscht man nicht so. Manchmal kennt man das, wenn man so Mojito kriegt, ja?
ja.
Und der Barkeeper, der mörsert sich da einen zurecht. Und im Endeffekt hast du ganz viele kleine Stückchen, die irgendwie in den Zähnen hängen bleiben. Und das ist nicht so schön. Also der korrektere Weg wäre, man nimmt jetzt zum Beispiel so eine Handvoll Kräuter.
Und was hast du da? Basilikum?
Ich habe jetzt hier Zitronenmelisse.
Das ist Zitronenmelisse?
Genau.
Ja.
Knick die ein,
ja.
gib dem Ganzen einen Klatscher.
Nein.
Und vielleicht wird sie es hier so ein bisschen bezeugen können. Das öffnet die Poren von den Kräutern.
Das Klatschen?
Genau. Ach. Also wir können wirklich, komm mal rum.
Du hast echt.
Das musst du mal probieren. Also so ein Vorher-Nachher-Test, ja.
Du hast echt locker
hier
gefüllt, ja.
Natürlich vorher. Ist natürlich schon aromatisch,
ja.
aber draufgeklatscht,
ja, entfaltet ist sich. Ja, das anders. Ist mehr. Etwas anders tatsächlich.
Genau. Ne, es kommt einfach, das öffnet die Poren und dann kann das Aroma noch so ein bisschen mehr rauskommen. Genau, und deswegen packen wir das dann in so unser Glas. Und beim Mörsern von Kräutern gilt dann halt wirklich nur so ganz leicht vermengen. Also wir okay. wollen es nicht zu zerstampfen. Ne?
Und es sieht nicht schön aus, muss man sagen, tatsächlich.
Genau.
Also es sieht nicht aus nach etwas, das später mal etwas ganz Feines wird.
Ja, das
es
stimmt.
sieht echt wie eine echte kleine Matsche.
Ja, das stimmt. Okay, also bei diesem Drink muss ich sagen, ist es jetzt vielleicht nicht so der ästhetischste, aber der ist, letztendlich ist es wie eine Limonade, ja. Also so eine hausgemachte. Ja, ja. Also der kriegt jetzt dann natürlich die nötige Säure.
Du, Nick,
pressen wir jetzt rein?
Ich trinke keinen Alkohol. Für Ach. Mich ist das Größte.
Okay, ja.
Und du trinkst auch nicht so viel Alkohol, ne?
Ich trinke so selten. Das glaubt mir ja kein Mensch.
Nee.
Aber ich bin ja auch ständig auf der Straße.
Ja.
Und das verträgt sich nicht so gut mit Alkohol. insofern, und ich glaube, ich habe da einfach einen riesen Respekt vor, ne?
Mhm. Was Alkohol anrichtet.
Was Alkohol angeht. Weil klar ist es Genuss. Aber ich finde, alles muss irgendwie in Maßen getrunken werden.
Und ich sehe gerade wirklich, also das Glas ist unten bis ein Drittel voll mit dem Ingwer und dem Apfelmus und ja. So. Jetzt hast du die zwei Drittel mit Eiswürfeln aufgefüllt.
Genau. Hör mal,
was sagst du eigentlich zu den USA, wenn du da einen Drink kriegst? Der schmeckt ja alles gleich nach Chlor. Ich hasse Eiswürfel in den USA. Ist es nicht einfach nur gruselig?
Das stimmt tatsächlich. Also ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich war in New York 2003, ein bisschen länger her. Da war ich, durfte ich auch noch nichts trinken, laut Gesetz. Aber ich kenne das Thema. Deswegen sind die Spanier, haben ja auch immer gekauftes Eis, wenn du mal drauf achtest. Klar. Und das ist definitiv angenehmer, als wenn du eine schlechte Wasserqualität hast und da eine Eismaschine dran stehst. Ja.
Das machen die guten Barkeeper in den USA natürlich auch. Gekauftes Wasser. Ja. Aber wenn du in ganz normalen Shops bist, ne, oder in einem Diner oder so weiter, dann kriegst du immer Eiswürfel zum Beispiel in deine Cola. Und die ganze Cola schmeckt nach Chlor.
Das ist
und das ist denen völlig egal. Für die ist das normal.
Eieiei, also das könnte ich nicht. Das könnte ich wirklich nicht. Aber das würde erklären, warum vielleicht, das habe ich öfters bemerkt, dass die amerikanischen Gäste, die zu mir kommen, dann meistens sagen, könnte ich das bitte ohne Eis haben?
Nein.
Ist kein Scherz. Jetzt, wo du das sagst, ja, das fällt mir jetzt gerade.
Ach, guck mal. Die wissen warum.
Genau. So, jetzt habe ich im Prinzip auf meine Mischung habe ich hier noch Ginger Ale draufgepackt.
Ja.
Und dann dekoriere ich das Ganze einfach mit einer Zimtstange.
Dadurch wird es sogar weihnachtlich.
Ja, das stimmt. Also
vier Wochen
man
vorher.
Könnte den irgendwie jetzt so Virgin Winter Mojito auch nennen.
Ne?
Und pack dann jetzt einfach nochmal so zwei Scheibchen Ingwer drauf. So, jetzt habe ich den Drink bewusst recht üppig gefüllt, ja, und ganz bewusst auch ohne Strohhalm,
ja,
weil hier trinkt die Nase mit, ja. Erstens ist es sowieso so ein bisschen so ein Thema momentan mit den Strohhalmen, wir stellen tatsächlich auf Bio-Strohhalme jetzt um, also die sind aus Zuckerstärke oder Maisstärke gemacht, und hier, ich finde es einfach immer schön, das Glas ist sauber, ja, warum einen Strohhalm nehmen, da kann man die ganzen Aromen einfach wahrnehmen, ja, und wenn du magst, reiche ich dir den so mal rüber.
Denn die anderen Strohhalme werden ja bald verboten. Ne?
Ja,
man muss sich also etwas einfallen lassen.
Genau.
Neulich habe ich gelesen auf einer Webseite, und das war sehr schön, Strohhalme aus Strohhalm.
Aus Stroh, ja.
Jetzt Strohhalme aus echten Strohhalmen.
Genau,
ich
richtig.
Sag, what?
Ja,
aber wirklich, ne?
Daher kommt es ja eigentlich, ne?
Und was mache ich jetzt aber mit den Blättern, die oben sind, diese Zitronenmelisse?
Die werden da lassen.
Du kannst sie natürlich
die,
nein, essen. Die sind vor allem für die Nase oder Deko mehr?
Nase.
Die sind schon für Nase.
Genau, also man sagt generell, die Deko soll natürlich irgendwie schön aussehen, aber die soll ja auch irgendwie eine Funktion haben. Heißt, Zitronenmelisse ist natürlich im Drink, das heißt, es wird verstärkt durch die Melisse. Bestes Beispiel, du kennst das vielleicht, also Gin Tonic ist ja irgendwie nach wie vor sehr en vogue. Ja. Und ich muss dann immer schmunzeln, wenn jemand einen Gin bestellt, ja, ich will jetzt keine Namen nennen, aber irgendeinen Gin, und dann sagen dann, ich hätte den gerne mit Gurke.
Mhm.
Dann sage ich, okay, gibt es einen Grund, warum du die Gurke im Gin haben willst? Und es gibt einen Gin, der mit Gurken und Rosenblüten destilliert wurde. Mhm. Deswegen macht es Sinn, die Gurke da rein zu tun, als Verstärker sozusagen.
Ja, ja, ja.
Aber wenn ich einen Gin habe, der auf Koriander und Zitrone und Süßholz basiert, warum zur Hölle soll ich da eine Gurke reinstecken? Ne?
Ja.
Nur so sind die Leute. Ne? Deswegen nur nochmal zur Erklärung, also einfach ein Topping oder eine Deko soll einfach nur nochmal das, was drin ist, verstärken.
Also der lohnt sich schon mal nachzumachen. Schritt für Schritt auch nochmal angucken in unserer Instagram-Story. Ingwer, Apfelmus, kommt die Melisse, das ganze Eis und sowas. Ist natürlich eine Sensation.
Genau. Also das ist ja im Prinzip einfach eine Demonstration, wie einfach es gehen kann. Also ich musste jetzt nichts shaken. Ne? Das war im Prinzip, das sind Sachen, die man hat. Ich meine, Zitronenmelisse, wer so einen Kräutergarten zu Hause hat. Ne?
Mhm.
Gut, jetzt Zimtsirup gibt es auch momentan überall. Eine Limette und Ginger Ale, das findet man überall.
Und trotzdem gibt es da einen feinen Unterschied zwischen selber machen und dem Profi. Was ist dieses kleine bisschen, was erlernt sein muss, was Expertise, angewachsene Expertise ist, was jemand zu Hause vielleicht nicht hinbekommt?
Ich würde sagen, Gefühl. Und natürlich ist es irgendwie eine Erfahrung. Also ich sag,
sind es Handgriffe oder sind es die Mengen?
Es sind die Mengen.
Die Mengen.
Es sind die Mengen. Es ist wie beim Kochen eigentlich. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich koche nie nach Rezept, sondern ich koche nach Gefühl. Das heißt, ich schmecke schon im Kopf vorher ab, ich beschreibe das immer so, wie so ganz viele Schubladen, auf die ich zugreifen kann im Kopf. und mische die schon im Kopf zusammen. Und ich liege fast immer dann richtig auch, wie das Endresultat wird. Und das ist letztendlich nur was, was du trainieren kannst. Und
aber wenn du in deinem Rezept schreibst 25 Zentiliter,
ja,
dann machst du ja auch in echt 25
richtig,
Zentiliter.
Richtig, genau.
Insofern
dann sollte das Rezept eigentlich genauso schmecken.
Aber ich sage dir, Köche, wenn die Kochbücher schreiben, die lassen ein kleines Detail weg. Nee, ich schwör's dir. Was ist dann, dass das Rezept noch besser macht, als bei demjenigen, der es dann zu Hause nachkocht? Ich wette, ich weiß es nicht offiziell, aber die lassen irgendeine Kleinigkeit weg.
Boah, das wäre auf jeden Fall. Also ich bin nicht so, ja. Ich will mein Wissen ja teilen, ja. Ich will, dass die Leute auch so genauso einen Spaß haben und so einen Enthusiasmus entwickeln, wie ich das an der Bar auch habe.
Ich bin auch sicher, dass die Leute da Spaß dran haben. Ich glaube, der Spaß würde aber weniger werden, wenn man von diesen Dingern 200 Stück an einem Abend macht, was für dich eine ganz durchschnittliche Anzahl ist. Ne?
Absolut.
Also 200, manchmal auch mehr, irgendwie 250 oder sowas.
Ja, ach, da geht's auch weiter nach oben.
Und das klingt jetzt erstmal ganz okay, aber das ist schon Knochenarbeit. 200 Mal immer das Gleiche.
Aber ich sag ganz ehrlich, für mich ist das ist eigentlich bei mir, dieser Part ist die Erholung bei der Arbeit. Ja, da schalte ich so ein bisschen so auf Autopilot und produziere einfach nur und denke nicht mehr. Weil das ist wie beim Autofahren. Wenn du morgens ins Auto steigst, egal wie müde du bist, du kommst zur Arbeit und du denkst auch nicht drüber nach, boah, wie habe ich jetzt die Kupplung und die Gangschaltung betätigt, sondern du fährst einfach. Und so ist es auch. Die Arbeit steckt beim Vorbereiten und beim Nachbereiten. Und das sieht der Kunde leider nicht immer. Ah, und das ist wirklich, also die Schlepperei. Du hast ja schon mitbekommen, für das kleine bisschen, was ich hier schon angeschleppt habe. Ja?
Ja, klar.
Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass ich jetzt nochmal irgendwie 1000 Gläser und nochmal 400 Kilo Eis dabei hätte. Und ja, das ist die Logistik dahinter. Das ist das Anstrengende.
So, dann machen wir noch einen zweiten Drink, den wir auch im Bild und als Instagram-Story festhalten werden.
Sehr gerne.
Was gibt's jetzt?
Ich würde dir gerne einen Earl Grey Martini mixen.
Okay, Earl Grey Martini. Okay.
Genau.
Earl Grey Martini.
Das bedeutet, ich
habe... Nadine, die unsere Instagram-Story macht heute, magst du Earl Grey und magst du Martini und Alkohol? Würdest du den probieren dann auch gleich? Okay, ich trinke ja keinen Alkohol.
Ja.
Ich würde trotzdem dran nippen.
Einfach mal.
So, ja, das auf jeden Fall. Nein, das auf jeden Fall. Also, ich finde es total spannend.
Ja.
Earl Grey. Wird der ein bisschen nach Earl Grey schmecken?
Der wird sogar
sehr stark nach Earl Grey.
Ziemlich sehr stark nach
Hast du auch einen mit Darjeeling? Denn dein Papa ist in Darjeeling geboren.
Habe ich jetzt hier nicht dabei.
Aber gibt's auch, ne?
Klar, auf jeden Fall.
Gibt's
also ich finde das Thema Tee auch generell sehr spannend. Ne? Mhm. Also mit Tee-Infusionen, wie man so schön sagt, kann man viel machen. Ne?
Warum heißt das eigentlich Infusion? Das stimmt in anderen Sprachen. Ich glaube im Französischen heißt das auch Infusion oder sowas?
Auch, richtig.
Wo kommt das her?
Also im Prinzip, es klingt natürlich spannend. Ja, also Infusion heißt ja im Prinzip...
Dass das etwas eindringt in etwas anderes.
Ja.
Das macht auch
Im
Sinn.
Im Endeffekt ist das mit jedem Tee, den ich morgens trinke, das ist ja im Prinzip auch schon eine Infusion.
Aber du sprichst im Fachjargon der Barkeeper, der Cocktailmixer, von Infusion oder von Tee?
Ich spreche von Infusion.
Du sprichst von Infusion.
Im Prinzip ist der Alkohol, der arbeitet ja. Ne? Der extrahiert ja das ganze Aroma, den Geschmack und da passiert ja was. Ne?
Also der Earl Grey...
Martini.
Der Earl Grey Martini.
Aber kein Martini drin. Also
ist kein Martini
ist nur
drin.
Der Stil
Warum Drinks. Heißt er? Also, was ist eigentlich Martini-Stil?
Also Martini,
wann ist ein Martini
an sich
ein Martini?
Ist ja im Prinzip ein Wermut. Martini ist ja eigentlich nur die Marke. Und das ist der Stil des Drinks. Mhm. Also deswegen heißt es auch eine Martini-Schale.
Ja. Und der Stil sieht wie aus?
Die zeige ich dir. Das ist.
Ich habe den noch nie getrunken.
Das ist eine...
Ah, das sind diese.
Das ist eine Martini-Schale. Also es ist ganz witzig, weil viele ja irgendwie, gerade so die männlichen Gäste haben irgendwie ein Problem damit, daraus zu trinken, weil die denken, es ist total weiblich.
Also unten ganz schmal und nach oben öffnet
Stiel,
sich dieser Kelch.
Genau.
Langer Stiel und dann ein Kelch.
Richtig. Und dabei ist es, ich meine, wenn man sich die ganzen alten Filme anguckt und Humphrey Bogart und so weiter, die haben alle Drinks aus Martini-Schalen getrunken, weil das ist ja ein sogenannter Short-Drink. Mhm. Das bedeutet, dass wir auf eine kleine Fläche ziemlich viel Alkohol haben.
Okay.
Ja. Also das ist genau das Gegenteil. Also jeder, der einen Drink aus einer Martini-Schale trinkt, kann eigentlich davon ausgehen, dass er Geschmackos hat.
Ich habe mir als Nicht-Alkoholtrinker nie Gedanken darüber gemacht, warum es heißt einen kurzen. komm, wir kippen noch einen kurzen. Ja. Ich dachte, die sind klein. Okay, deswegen den kurzen. Aber der Short Drink, ja, kurz von Short, ja, Short deshalb viel Alkohol auf wenig Raum.
Richtig.
Mhm. Ja. Na, siehst du ja mal. Schön. Oh, ich lerne so viel, ja, heute Morgen. Vielleicht trinke ich sogar nachher Alkohol, ja, wenn du weg bist. Sehr
cool. Okay. Werde ich dich bekehren, du.
Also der Earl Grey Martini.
Genau. Ich würde ganz kurz dann einfach die Zutaten rüberholen. Ja? Also dauert ja, zwei, genau, Sekunden.
Ja, ja, alle Zeit der Welt. Das ist nicht viel. Zurück mit Nick Schenker und wir gehen an den Cocktail Nummer 2 heute Vormittag. Der ist so für den späten Vormittag dann, weil jetzt ist etwas mit Alkohol.
Ich würde sagen, als Engländer, das ist was zu Tea Time. Ja, ja.
Sag mal, wenn ich die Zimtstange, die du in dem Alkoholfreien von eben gerade hast, wenn, ja, ich die jetzt esse, ist das okay oder macht man das nicht?
Das wird unangenehm sein. Das wird einfach wie es ist ja wie eine Rinde.
Ah, ne? Verstehe.
Hat man nicht so viel von, glaube ich.
Okay, na, ich dachte, der Barkeeper sieht es vielleicht nicht gerne. Also, Zimtstange, nee, oh Gott, der Typ frisst die Zimtstange.
Ja. Ich glaube, das würdest du sehr schnell bemerken.
Wirklich, schmeckt die gar nicht.
Mal rein.
Oh, ne? Das ist wie Holz.
Ja, das ist ja, stimmt, wie gesagt, das ist von einem Baum.
Aber
das
sie sieht so lecker aus wie ein Keks eigentlich.
Ja. Sehr, aber du bist der Erste, stimmt, den ich sehe, der in eine Zimtstange reinbeißt.
Das ist Baumrinde, das kann man gar nicht essen. Okay, also. Drink Nummer zwei,
also der Earl Grey Martini. Ja. Dafür nehmen wir einfach eine Flasche Gin, kippen diese komplett in eine Karaffe um, nehmen etwa 4 Teebeutel Earl Grey Tee, ich habe jetzt hier losen Tee genommen,
okay,
und schütt das Ganze rein und erwärme das Ganze so ein bisschen. Also es gibt ja so einen kleinen Lifehack, man kann das zum Beispiel einfach in einen Wasserkocher reinpacken, der komplette Gin.
Ach so,
so, und aber lass es dann wirklich nur für ein paar Sekunden ziehen,
ja,
teste mit der Hand so ein bisschen, ob es zu warm ist und dann mache ich es genau aus.
Es darf nicht kochen?
Es darf nicht kochen, sonst, okay, verfliegt ja der Alkohol.
Es gibt ja Leute, die bereiten komplette Mahlzeiten im Wasserkocher.
Im Wasserkocher, ja, finde ich spannend.
Gibt es auch mittlerweile,
egal,
ja?
Das ist total
verrückt. Okay, gut.
Auf jeden Fall haben wir dann wirklich unseren Tee oder unseren Gin leicht, ja, erwärmt und lass das Ganze 20 Minuten ziehen.
Ah, okay.
Dann nehme ich einfach diese Beutel raus oder siebe den ab, in meinem Fall, weil ich losen Tee hatte, und fülle es wieder in die Flasche ab. Fertig ist mein Earl Grey Gin. Earl Grey Tee Gin. Das ist schon mal die Basis.
Okay.
So, und damit fangen wir an. So, Regel Nummer 1 für alle Drinks, die in eine Martini-Schale kommen. Kein Strohhalm und kein Eis. Also sprich Eis im Glas. Deswegen habe ich entweder mein Glas in der Tiefkühltruhe oder ich packe da erstmal Eis rein und lasse es einfach vor sich herkühlen, schütte es aber gleich weg, wenn es soweit ist. Dann nehme ich meinen Shaker-Unterteil.
Und ich finde das schon ganz interessant, dass eigentlich das komplette Glas mit Eis voll ist. Da ist ja kaum noch Platz für einen Drink.
Genau, ja, das ist ganz witzig, wenn man an der Bar ist, ja, also sowas erwarte ich einfach in der professionellen Bar und wenn du manchmal Gäste hast, die vielleicht nicht so barbewandert sind und du stellst dir natürlich ein Glas voll Eis dahin, dann denken die erstmal, wie will der Barkeeper mich irgendwie veräppeln, oder?
Ja, so sieht's aus.
Das ist ganz, ganz witzig zu beobachten manchmal, die Reaktion. So, hier kommen jetzt ganze 6 Zentiliter rein, also man merkt, das ist nicht wenig, das ist so wie 3 kurze, ja, von meinem Gin. Jetzt rolle ich meine Bio-Zitrone so ein bisschen übers Brett.
Hast du die geschält vorher? Ne?
Ich habe die erstmal, ne, komplett ganz.
Okay, ja, sie ist ganz.
Ich werde aber noch jetzt an dieser Stelle nur eine Zeste schon mal abmachen, weil wir wollen ja, ja, keine Zitronen verschwenden.
Also eine Zeste, ein so ein kleiner Streifen von der Schale.
Genau. Lege ich einfach mal zur Seite. Dann schneide ich meine Zitrone auf und presse. Es müssten 3 Zentiliter Zitronensaft sein. Es ist natürlich jede Zitrone.
Warum hast du von der Schale was abgeschnitten?
Dazu komme ich gleich.
Ach, okay.
So, das so. Sind dann 3 cl. Das war jetzt,
genau, du hast so einen kleinen Eierbecher,
genau,
zum Abmessen.
Das
oder
witzig,
wie nennt sich das?
Es ist witzig, dass du Eierbecher sagst, weil, also viele streiten sich ja, warum Cocktail überhaupt Cocktail heißt, ja?
Ja.
Und manche sagen, dass die Franzosen das mit rübergebracht haben nach Amerika damals und dass sie ihren Drink aus einem Eierbecher trinken wollten. Und das heißt auf Französisch Le Coquetier.
Le Coquetier.
So, und die Amis konnten es nicht aussprechen, haben daraus Cocktail gemacht. Ist eine Theorie.
Und ich, ja, finde eine, die sehr glaubhaft klingt.
Ja, das, ja, kann, ja, durchaus, ja, echt sein. Jetzt habe ich im Prinzip meine Basis. Ich habe eine Süße, ich habe eine Säure.
Mhm.
Und jetzt wollen wir dem Ganzen noch eine Konsistenz verpassen.
Mhm.
Und dafür nehmen wir Eiweiß. Klingt ein bisschen komisch, ist aber wirklich extrem. Also wir haben hier frische Bio-Eier, da muss man wirklich darauf achten, dass die Qualität stimmt.
Und du schlägst das Ei mit dem Messer auf.
Ich, ja.
So ganz zart eigentlich in der Mitte.
Genau, zart, richtig. Weil so kriegt man irgendwie so einen sauberen Schnitt hin. So, wenn das Eiweiß jetzt endlich mal hier reintropfen möchte.
Das hängt noch ein bisschen runter von der Schale. Jetzt ist komplett drin im Becher.
Genau. Warum Eiweiß? Eiweiß ist ja geschmacksneutral, aber das verändert die Konsistenz. Das macht das Ganze viel sämiger. Und dann hast du ein ganz anderes Mundgefühl, wenn du es trinkst.
Ja.
Und man muss keine Angst vor Salmonellen haben, weil auch wenn welche vorhanden sein sollten, die werden tatsächlich mit dem Alkohol abgetötet.
Okay. Hat ja Alkohol doch was Gutes für sich.
Ja, ne? So, dann der Shaker-Deckel drauf und dann wird geshakt.
Jetzt weiß ich auch, woher du die Muskeln hast. Ja, ja, ohne Witz. Shaken ist nicht gleich Shaken, oder?
Shaken ist nicht gleich
Wie shaken. Schwierig ist es, richtig gut zu shaken?
Es ist auch irgendwie, was mit der Zeit kommt. Also jeder entwickelt für sich so irgendwie so seinen eigenen Shake-Stil. Im Endeffekt willst du natürlich, gerade wenn Eiweiß da ist, das willst du natürlich richtig schön aufschlagen. Deswegen brauchst du schon so ein bisschen Kraft, ne?
Total. Aber sind es bestimmte Bewegungen oder reicht Schütteln, wie man halt schüttelt?
Du, das hört sich jetzt wirklich total bekloppt an, aber irgendwie irgendwann fühlst du die Flüssigkeit irgendwie. Du hast im etwa so das Gefühl, wie die Flüssigkeit sich bewegt. Das heißt, wenn die auf der einen Seite angekommen ist, dann willst du, sobald die das Ende des Shakers berührt, wieder ganz schnell ruckartig zurück. Und das dann immer wieder, das ist total bekloppt.
Nee, aber man kommt in einen Rausch offensichtlich, man hört gar nicht mehr auf.
Genau, ja, und viele denken, ich höre wirklich dem Shaker zu und irgendwie, ja, stimmt das.
Klasse. Aus dem Martini-Glas hast du das Eis, das jetzt war ja bis oben entfernt. Mit Eis gefüllt, wieder weggemacht.
Na, jetzt rausgeschüttet. Sieht man schon, das Glas ist richtig schön kalt, es ist beschlagen.
Ja, eisbehaucht.
Genau. Und jetzt gieße ich einfach
das sieht aus
meine
wie
Earl Grey Tee-Mischung hier rein.
Das stimmt, das sieht aus wie, ja, wie kann man es eigentlich beschreiben? Es sieht aus wie,
wie so ein Cappuccino eigentlich fast, ne?
So leicht. So wässriger dunkel. Cappuccino fast.
Ja. Und jetzt kommt was ganz Spannendes. Jetzt haben wir hier, wie gesagt, deswegen ist es wichtig, dass man Bio-Zitronen verwendet.
Unbehandelt.
Ich habe hier die Schale und dann reibe ich, natürlich geschieht das alles vom Gast. Ich reibe jetzt hier die Unterseite der Schale hier an den Glasrand. Manche gehen auch weiter und reiben es hier unten ein.
Okay.
Am Stiel, weil da halte ich es ja fest.
Ja.
Habe ich den Geruch quasi überall.
An den Händen hat und, genau. Und das mit in die Nase geht gleich.
Und dann nehme ich jetzt zwischen Zeigefinger und Daumen die Schale und hast du das gesehen? Dann kamen so ein bisschen so diese ätherischen Öle halt raus.
Da kam ein so ein Spritzer.
Genau.
Und das machst
und einfach draufgelegt.
Ach,
das wäre der Earl Grey Tea Martini.
Wird aber nicht mitgegessen dann.
Die Schale nicht, nein.
Ist es nicht anstrengend, dann nachher den komplett auszutrinken, aber man muss die ganze Zeit aufpassen, dass man die Schale nicht mit runtertrinkt?
Die rutscht witzigerweise immer so ein bisschen nach hinten. Okay, also die stört eigentlich nicht. Ich würde den gerne zum Probieren geben.
Nadine, die unsere Instagram-Story macht, wird den einfach mal so probieren.
Und dann sagst du, sehr gut, genau mein Geschmack.
Ja, ja, Nadine kommt gerade aus der Betty Ford-Klinik. Also wir hätten aufpassen müssen heute Morgen.
Dann schmeckt die Limette, den Earl Grey. Ja, könnte ich ein paar von trinken.
Und das ist das Gefährliche, ne? Also wenn man, ich meine, wir haben ja gesehen, wir haben 6 cl Alkohol drin, ne? Das ist nicht zu spaßen mit, aber trotzdem wird der durch die Süße und die Säure, wird die einfach so ein bisschen süffiger gemacht, ja? Und dann kann das ganz schnell vorkommen, dass man sagt, oh, ich nehme noch einen.
Du experimentierst natürlich auch. Man ist ja immer auf der Suche, auch Neues zu kreieren. Wie schwer ist das? Etwas wirklich komplett Neues, was dann auch, sag ich mal, marktreif ist, was man auch wirklich Leuten präsentieren kann und man bekommt dann die entsprechenden Reaktionen.
Ja, das ist eine spannende Frage. Also natürlich würde ich am liebsten, ich habe mir früher als Kind gerne so Kochshows angeschaut, wo so Foodhunter irgendwie unterwegs sind, ne? Und so durch irgendwelche Märkte Asiens irgendwie gehen und irgendeine exotische Frucht finden und daraus irgendwie was kochen oder mixen in meinem Fall. Aber natürlich muss das Ganze irgendwie marktkompatibel sein, wie du gesagt hast. Und das ist irgendwie die Herausforderung und auch das, was ich bei Shake It Easy, bei dem Buch auch erzählen wollte, dass ich sage, die Zutaten sind eigentlich alle im Supermarkt erhältlich jetzt nichts Überexotisches. Insofern, das finde ich, macht es ja noch schwieriger. Mhm. Ja, weil du hast ja Sachen, die du jeden Tag siehst und da vielleicht noch nie drüber nachgedacht hast, die zu vermixen. Okay. Aber grundsätzlich gehe ich schon mit einem gewissen Konzept ran, ja, dass ich sage, okay, ich ich möchte jetzt irgendwie was mit Kürbis machen,
ja,
beispielsweise. Mhm. Dann geht mir durch den Kopf, okay, wie kann ich diesen Kürbis A verflüssigen, mhm, und wie kann ich dem richtig schön viel Geschmack rausziehen, mhm, und dann, womit kann ich diesen Kürbisgeschmack kombinieren? Mit welchen Gewürzen, mit welchen Säuren, mit welchen Süßen? Ja, und so.
Was hast du beim Kürbis zum Beispiel gemacht? Was
gibt's da also für Kombinationen? Wir haben tatsächlich einmal einen Kürbis sozusagen aufgekocht. Dann haben wir den durchgesiebt und mit, erstmal mit Bourbon-Whisky, ja, eingelegt oder infusioniert, mhm, über einen ganzen Tag lang. Ja. Und dann haben wir das Ganze quasi durch so ein Käsetuch, so ein Passiertuch gepresst, sodass nur die Flüssigkeit rauskam. Mhm. Und dann hatte dieser Bourbon-Geschmack schon mal, einen richtig schönen Kürbisgeschmack. So, und dann hatten wir dazu so eine Art Whisky-Sour draus gemacht. Sprich mit Zitrone und Zucker, mhm, und oben wurde da so ein bisschen Muskat drüber gerieben und Zimt, und das war echt eine feine Sache.
Das lohnt sich aber nur, wenn man 200 davon macht, oder? Den könntest du so jetzt nicht einzeln machen an der Bar.
Einzeln wäre schwierig.
Ja, eben drum. Ja,
genau. Aber deswegen ist es ja schön, in meinem Beruf, wenn man ein Cocktail-Catering hat, kann man das natürlich saisonal anbieten und dann macht man direkt total 200 davon. Ja.
Also ein Vorteil hat ein Strohhalm dann doch noch. Ich habe natürlich versucht, aus diesem Virgin-Apfel-Mojito, den du gemacht hast, und der wirklich spitze ist, danke, ich wollte natürlich jetzt auch wirklich noch wirklich den allerletzten Rest rausholen. Hat aber dazu geführt, dass ich mir quasi alles, was noch übrig war, ins Dekolleté gekippt habe. Es lief hier so richtig den ganzen Körper runter bei mir, weil ich konnte es gar nicht mehr trinken. Es lief einfach nur so.
Oh nein, ja, aber guck mal, jetzt hast du dich abgekühlt, weil es ist ja einfach hier wirklich warm im Studio.
Ja, aber ich wollte keinen Tropfen vergolden.
Oh nein, ich mache dir gleich einen neuen.
Aber da wäre der Strohhalm tatsächlich. Sieht zwar nicht schön aus, ist nicht die hohe moderne Schule, aber da wäre er tatsächlich.
Bin ich komplett bei dir. Und wie gesagt, also ich bin ja dankbar, dass es diese Umstrukturierung gibt, ja, und dass jetzt wirklich alle auf Bio-Strohhalme wechseln werden.
Mhm. Demnächst. Wenn du etwas kreiert hast, was funktioniert, schreibst du es sofort auf,
ja,
trägst es ins Handy ein oder wie machst du es? Ja. Darf ja nicht verloren gehen.
Nein, genau. Also ich habe so ein kleines Büchlein da wird alles genau rezeptiert. Also ich muss tatsächlich das dann so, manchmal ist auch ein bisschen Trial and Error dabei, ja, einfach gucken, vielleicht war da ein bisschen zu viel, zu wenig. Mhm. Aber wenn ich es dann habe, dann notiere ich es mir, sonst ist es wieder futsch, leider.
Und ich habe gehört, die perfekten Maße eines Barmixers sind 6-3-2.
Das ist zum Beispiel, ja, in diesem Fall, das wäre so der klassische Sour-Mix, ne? Also Whisky Sour. Weil manche fragen mich auch zum Beispiel, wie viele Cocktails hast du im Repertoire, im Kopf? Und die Frage kann ich nicht beantworten, weil ich sag mal, alleine wenn ich weiß, was die Basis eines Sours ist, nämlich 6-3-2, kann ich das einfach copy-paste-mäßig auf jeden beliebigen Sour anwenden.
Und 6-3-2 steht
heißt
wofür?
6 von der Basis, also wenn ich einen Whisky Sour mache, dann 6 von dem Whisky, 3 Zitrone und 2 Zucker.
2 Anteile.
Genau.
Zentiliter.
Immer CL. Ne? Also immer Zentiliter. Zumindest in Deutschland denken wir in CL. Die Engländer, die Amis machen alles in Milliliter. Ja. Wenn sie an der Bar stehen. Oder Unzen, finde ich ganz schrecklich.
Ach, Unzen, um Gott.
Ja, da wird es dann kompliziert irgendwie.
Du bist einer, der denkt natürlich immer in Kombinationen, in Mixen. Ich glaube, wo auch immer du unterwegs bist, ja, ob das nun ist, dass du in einem Restaurant sitzt und es ist Essen auf dem Tisch oder so, daraus wird sofort in deinem Kopf ein Cocktail, oder? Was sind so die absurden Situationen, wo du selber manchmal denkst, oh Gott, dass ich auch daraus noch versuche, irgendwie im Kopf einen Cocktail zu kreieren, einen möglichen?
Also ein Drink tatsächlich ist in so einer Situation entstanden aus dem Buch. Und zwar nennt er sich Sesam, öffne dich. Mhm. Und da war ich mit meiner Frau was essen bei einem Asiaten. Und es gab als Dessert, ja, ich kann das gar nicht beschreiben, was es wirklich war. Auf jeden Fall war da so was Birnenkompottartiges und da war noch so süßer Sesam, so eine süße Sesampaste da drauf. Mhm. Und da habe ich das gegessen und dachte, wow, verdammt, also die Kombination Birne und Sesam ist einfach gut. Mhm. Ja? Und ich bin direkt noch an dem Abend zu mir in die Barstation gegangen und habe gesagt, so, ich muss jetzt irgendwie versuchen, dieses Dessert zu übersetzen in Getränkeform. Und das habe ich gemacht. Und so ist der Sesam öffne dich entstanden. Also mit frischen Birnen, mit Thymian, Honig, Sesamöl, eben für den Sesamgeschmack. und naturtrüber Apfel ist drin. Und ja, ist ein feines Ding geworden.
Dann nehmen wir noch eine Situation, die jetzt weg vom Kulinarischen ist. Bist du Fußballfan?
Überhaupt nicht.
Okay, überhaupt nicht. Magst du irgendeinen Sport? Also im Tennis spielst du sowieso nur Mixed, ne?
Ganz ehrlich, das klingt jetzt total bescheuert und wahrscheinlich so, als hätte ich das langweiligste Leben. Aber ich habe wirklich keine Hobbys und kaum irgendwie Interessen. Also ich lebe für meinen Job tatsächlich.
Okay, aber du arbeitest ja auch für andere. Nehmen wir mal an, du siehst ein Fußballspiel, Champions League-Finale, was dich ein bisschen interessiert. Du tust zumindest. Okay. Nehmen wir an, WM-Endspiel, Deutschland ist im Finale.
Ja.
Du guckst es, weil man dich zwingt.
Ja.
Weil dich deine Freunde einfach dazu
genau
verpflichten.
Genau so ist es.
Ja. Ist das eine Situation, wo dir auch sofort eine Cocktail-Kombination einfällt?
Ich sag mal so, wenn ich jetzt wirklich in so einem Adrenalin-Rausch wäre, also ich stelle mir jetzt vor, in meinem Fall, weiß ich nicht, wenn ich irgendwie Bungee springen würde oder so, das wäre, glaube ich, so eine Situation, wo ich vielleicht nicht dran denken würde. Aber eigentlich ist es schon, also ich nenne es die Barkeeper-Krankheit. Merkt man das, wenn man mit seinen Freunden redet. Ja, die alle selbst auch aus der Bar kommen. Mhm. Und dann merkt man auch nach Feierabend, man erwischt sich immer wieder, dass man immer über dieses Thema Bar redet. Ja. Und dann sagt man, ey, stopp, sollen wir nicht das Thema wechseln? Ja, okay. Und dann 2 Minuten später ist man wieder beim Thema Mixen und hey, das könnte man auch noch auspressen und anrösten. Und das ist schwierig wegzukommen. Aber das, wie gesagt, ich lebe das und deswegen, wenn wir bei diesem Thema Work-Life-Balance sind, ja, also wir haben es ja in der BWL auch gelernt, du kannst ja entweder nur arbeiten oder Freizeit haben, was dazwischen gibt's ja nicht. Mhm. Aber ich finde, wenn diese Linie verwischt zwischen Hobby und Job, dann macht es einfach Spaß. Ja, du arbeitest und arbeitest und arbeitest und merkst gar nicht, dass du arbeitest. Und das ist irgendwie mein Geheimrezept und wie ich zu meinem Glück gefunden habe.
Und der halbe Spaß besteht doch darin, diesen Cocktails dann auch die entsprechenden Namen zu geben, oder?
Ja, das macht auch Spaß, klar. Da braucht man auch irgendwie Kreativität oder manchmal ist es irgendwie was Witziges, was in der Situation dann passiert ist.
Deine 3 Lieblingskreationen, was die Namen der Cocktails angeht?
Gut, also Sesam öffne dich fand ich einfach schön, weil es so wirklich zum Thema gepasst hat. Dann habe ich in dem Buch ganz auf der letzten Seite The Day After Tomorrow und da siehst du einfach so ein Bild von mir, wie ich diesen Drink trinke. Das ist so eine Art Anti-Hangover-Drink und meine Haare sind dann total zerrauft.
Und der funktioniert tatsächlich?
Der funktioniert.
Anti-Hangover-Drink?
Anti-Hangover, ja. Das
und warum funktioniert das? Was ist da drin?
Weil da alles drin ist, was richtig Power macht und dich wieder frisch macht
tatsächlich.
Und aufweckt.
Also wie
da
zum Beispiel?
Ist Ingwer drin,
frischer Ingwer.
Da ist Kokoswasser drin, ist natürlich viel Kalium.
Schmeckt aber nicht Kokoswasser alleine, gell?
Alleine ist es so ein bisschen, ist so eine Geschmackssache.
Ja,
also wenn man es öfters trinkt.
Okay. Kokosmilch ist super, aber Kokoswasser denkt man,
Also wenn du eine frische Kokosnuss oder sagen wir frische Kokosnuss, die wir in Deutschland kriegst, die ist ja nun mal nicht frisch. Und dann kann die schnell seifig schmecken. Okay. Aber wenn du eine frische grüne Kokosnuss irgendwo in der Karibik oder so trinkst, das ist schon was Leckeres.
Grün?
Ja,
die Kokosnüsse sind grün?
Die sind grün eigentlich.
Ich kenne die nur braun aus dem Film.
Genau, das ist der Punkt. Wenn sie braun sind, sind sie bei uns angekommen. Ja? Und dann sind sie meistens schon seifig. was haben wir
das erklärt alles, ja.
Von Namen, was haben wir da noch? Da habe ich einen spontan Rabbit Hole genannt, weil da mit frisch gepresstem Möhrensaft gearbeitet wurde und Vanille. Und also irgendwie muss man da irgendwie immer schauen, was dann einfach dazu passen könnte. Ne?
Das Kaninchen
vom Namen.
Da.
Genau.
Nick Schenker, danke, dass du da warst heute.
Ja, vielen Dank, dass
ich
hier sein durfte.
Wer so ein bisschen Lust bekommen hat aufs Mischen, auf selber Cocktail kreieren oder zumindest nachmachen, viele deiner Rezepte, auch deiner Liebsten, hast du in dem Buch jetzt hier rausgebracht. Das heißt Shake It Easy. Nick Schenker, danke für heute.
Danke euch.
Und für die ganzen Drinks hier.
Ja, die müssen wir jetzt austrinken.
Talk mit Tees.